Wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, dann hört die Demokratie langsam auf. Meine Auffassung davon, dass wenn Menschen in Gemeinschaft kommen und dann über Dinge eben auf Augenhöhe sprechen und entscheiden können, dass dann auch Vertrauen in die Gemeinschaft und aber auch in das Handeln wächst und dann aus diesen Erfahrungen heraus eben auch Stabilität, Stärke und Zufriedenheit wachsen kann. Der eigentliche neue Aspekt, dich auf das Friedensthema zu gucken. Mein Stiefbruder und der vor 2 Jahren zu mir kam und sagte, er will Influencer für Weltfrieden werden. Daraus ist dann diese Idee gewachsen, dass es ein Weltfriedensabkommen zwischen Individuen geben soll, das es mittlerweile gibt.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Markus zu. Er ist demokratiebewegt und er erzählt, wie es dazu gekommen ist, sich darüber hinaus für Frieden einzusetzen. Wir sprechen darüber, was es braucht, damit die Demokratie am Leben bleibt und wie wir als BürgerInnen diese lebendig gestalten können. Was ist es, damit wir Verantwortung übernehmen und uns am demokratischen Prozess beteiligen? Es braucht unser Bewusstsein über unseren individuellen Beitrag. Ein erster Schritt dazu kann das Abkommen zum Weltfrieden zwischen Individuen sein. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker, Markus. Und auch an dich die Frage zu Beginn, was ist das, was dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Ja, hi Sebastian, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir in deiner Podcast-Serie Empathieschenker dabei zu sein. Bei mir war der Auslöser, dass ich meinen roten Faden eigentlich in der Demokratiebewegung fand während meines Studiums und dann vor 2 Jahren die eigentlich logische Konsequenz hin zu Frieden dazu verknüpfte. Und dies beide zusammen ist in der jetzt heutigen Zeit aber auch schon immer, glaube ich, hochrelevante Themen. Und da arbeite ich jetzt noch mehr ehrenamtlich drin.
Okay, also die Themen, die dich bewegen, sind einmal das große Wort Frieden und du warst schon immer in der Demokratiebewegung unterwegs.
Genau, also unter der Demokratiebewegung verstehe ich jetzt mein Engagement bei dem bundesweit tätigen Verein Mehr Demokratie e.V. und Fachverband für direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung. Da gibt es eben nahe Schwestervereine oder aber auch ähnlich gesinnte Vereine und das sind dann noch Democracy International. Das ist so ein bisschen mehr Demokratie auf europäischer und Weltebene für die Themen Bürgerbeteiligung und Abstimmung und auch der Verein Democracy Without Borders, Demokratie ohne Grenzen, die sich für eine Demokratisierung der Vereinten Nationen einsetzen. Da drin zeige ich so meinen Aktivismus, was so im Ehrenamt möglich ist und wo sich auch Möglichkeiten bieten, dass ich dort aktiv sein kann. Und darauf habe ich jetzt durch eine Erfahrung aus dem familiären Umfeld das Thema Frieden draufgesetzt und eine eigene Initiative mit vielen Begleiterinnen begonnen.
Das heißt, dass also Demokratie ist das Thema, was dich schon immer bewegt und beschäftigt, dass du dich einsetzt dafür, wie können wir mehr direkte Beteiligung haben, Menschen letztlich aktivieren, einladen, sich demokratisch zu beteiligen. Und aus einer persönlichen Erfahrung, aus deinem privaten Umfeld, ist jetzt das Thema Frieden obendrauf gekommen.
Ja, genau. Also meine Erkenntnis im Studium wuchs, dass unsere Demokratie, so wie sie jetzt hier in Deutschland ist und aber auch anderswo in den vor allen Dingen westlich geprägten Ländern, aber auch natürlich dort, wo Demokratie gut gelebt wird, dass es immer noch Bedarfe gibt, Demokratie zu verbessern. Und da es zum Beispiel in Deutschland auf Bundesebene keine bundesweiten Volksentscheide gibt, die aber sicherlich sehr sinnvoll sein können, um unser politisches System qualitativ zu stärken, wenn sie denn richtig installiert, also wenn das Gesetz richtig vollzogen wird, dass das wiederum heißt, dass Demokratie eigentlich immer weiterentwickelt werden kann und sollte. Denn es gibt so ein schönes Zitat bei Mehr Demokratie e.V.: Wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, dann hört die Demokratie langsam auf. Und das ist leider jetzt in 2026, wenn man sich so große Demokratieindizes in weltweit anschaut, erleben wir eben diesen demokratischen Rückgang. Und wir sind jetzt schon vor den 1990er Jahren angelangt, weil immer mehr Demokratien fallen und sich in illiberale Demokratien und oder aber autoritäre Systeme verwandeln.
Genau. Ja, ich höre da die Sorge raus, ne? Und die beobachtbare Sorge auch, dass also die Zahlen sagen es ja, dass die Demokratien quasi weniger werden. Und dir ist einfach wichtig, dass man Demokratie gestaltet und quasi lebt, weil nur wenn man sie lebt, bleibt sie lebendig, ne? Und entwickelt sich qualitativ weiter. Das habe ich verstanden, ist das, was dir wichtig ist und wo du dich vor allem in deinem Ehrenamt engagierst.
Genau, also so ist meine Auffassung davon, dass wenn Menschen in Gemeinschaft kommen und dann über Dinge eben auf Augenhöhe sprechen und entscheiden können, dass dann auch Vertrauen in die Gemeinschaft und aber auch in das Handeln wächst und dann aus diesen Erfahrungen heraus eben auch Stabilität, Stärke und Zufriedenheit wachsen kann. Und durch Bürgerbeteiligung und dann durch so eine Abstimmung am Ende ist auch einfach aus dem vergleichenden Politikwissenschaften her zu sehen, dass das eben Erfolge erzielt und dass dadurch Demokratien auch gestärkt sind.
Das heißt, also kurz Verständnisfrage, vom Studium her hast du Politikwissenschaften studiert? Oder?
Genau, und Soziologie.
Alles klar, okay. Also was bei mir gerade in Resonanz gegangen ist, als ich dir zugehört habe, ist, dass ja letztlich es wichtig ist, dass Menschen in Demokratie eingeladen werden, sich zu beteiligen und sich auch proaktiv einbringen, damit Demokratie gestaltet wird und damit lebendig. Und ich hatte gerade das Bild, du hast ja beschrieben, wie das idealtypisch ist, also dass Menschen positive Erfahrungen machen in der Auseinandersetzung zu Themen, wie Gesellschaft dann zu Entscheidungen kommt, dass es Vertrauen stärken kann. Und da war bei mir so diese Resonanz, oh ja, man kriegt ja den Eindruck in den öffentlich aktuellen politischen Debatten, dass es eher eine Art der Kommunikation ist, die Resignation und Frustration oder den Glauben daran, dass das Sinn macht, sich da zu beteiligen, auslöst. So habe ich dich, glaube ich,
Ja,
verstanden.
durchaus. Also ein großes Feld. Und ich meine, ich komme jetzt eben aus dieser Bewegung und auch den Überlegungen, dass es nur hilft, wenn alle mitmachen und allen die Möglichkeit zum Mitmachen so freundlich wie möglich gestaltet wird, sodass wir unser Leben, unsere Gesellschaft eben mitgestalten können. Und das eben, das muss nicht sein. Also die repräsentative Demokratie ist super. Es gibt aber natürlich als Ergänzung zu ganz wichtigen Themen jetzt auf Bundesebene durchaus diese Motorkraft oder diese neue Kraft, die dann aus der Bevölkerung selbst wächst und auch, sage ich mal so, Bürgerbeteiligung und auch direkte Demokratie, das sind gleichzeitig auch wahnsinnig große politische Bildungsaspekte. Also ein Volksentscheid ist die größte politische Bildungsveranstaltung, die man machen kann zu einem Thema. Da wird wirklich, da erreichst du eine ganze Bevölkerung und kannst dem mal was mitgeben. Es kommt aber immer auf die Ausgestaltung an.
Also klar, wir brauchen eigentlich einen klaren Rahmen, der uns, also ja, mein Impuls ist zu sagen, davor schützt, dass dann solche Sachen missbraucht werden, ne?
Genau, unbedingt. Das ist extrem wichtig. Ansonsten hast du ein ganz scharfes Schwert, so eine Art Damoklesschwert.
Ja,
In der
genau.
falschen Hand kann es eben zu Machtmissbrauch führen und dann kannst du auch eine Demokratie sofort abschaffen.
Ja, genau,
Sehr, sehr schnell.
das ist das, was ich, das sind ja dann so die Vorbehalte, die Ängste, die mitschwimmen, warum dann Leute sagen, finde ich gut, aber, ne?
Durchaus, genau. Also es gibt von fast allen Parteien gute Entwürfe die letzten Jahrzehnte und es liegt aber auch einfach daran, dass zum Beispiel die CDU Volksentscheide auf Bundesebene ablehnt, wiederum das rechte Spektrum befürwortet ist und das macht natürlich dann auch Unsicherheit und naja, so ist es eben und es kommt, wie gesagt, ganz klar darauf an, wie sieht dieser Gesetzentwurf aus, und ist er, hält er dem Grundgesetz der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Völkerrecht stand, dann kannst du sowas
Ja.
machen. Ansonsten musst du die Finger davon lassen.
Das heißt, ja, also das ist ein Impuls, du kannst mich ja korrigieren, dass Bürger und Gesellschaft schon eigentlich ziemlich sich in ihre persönliche Entwicklung investieren müssen, um irgendwie, das ist jetzt meine Annahme, eine Reife zu entwickeln, das quasi auch mitzunehmen oder wahrzunehmen, wenn halt dann solche, angenommen, wir machen Bürgerentscheid, dass sie das differenziert sehen können und man nicht so wie angeblich beim Brexit, ja, dann so Meinungsmache entsteht, wo die Leute dann unreflektiert dann quasi sich gar kein Bild mehr machen können und unsicher werden und dann irgendwie, weißt du, was ich meine?
Finde ich spannend. Die Frage, die würde ich jetzt, kommt jetzt bei mir so an, dass es natürlich irgendwie auch um Mündigkeit geht und um Lernen, auch von Fehlern, von
Ja,
Fehlern lernen.
genau, also das
Also
heißt, es
ja,
ist für mich ein riesen gesellschaftliches
ist
Entwicklungsding.
so. Ich meine, das ist bei einer Wahl auch so, ja. Also
Ja.
hier hast du aber nur ein Thema. Das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend, wie wenn du einmal nur alle 4 Jahre wählen gehst,
Stimmt.
dann hast du auch weniger Einfluss letztendlich. Hier hast du aber auf ein Thema ganz viel Einfluss. Dadurch entsteht auch sehr viel Lerneffekt, selbst wenn
Ja.
sich herausstellt, dass dadurch etwas vielleicht sich nicht gut zeigt oder es kann ja und korrigiert werden sollte. Dann
Ja.
gibt es einen gewissen Zeitraum und dann kann man auch eine Korrektur wieder vornehmen. Aber ja, kann Fehler machen, das ist so. Das passiert aber ständig und daraus kannst du auch lernen. Und eben mündige Bürger kannst du damit eben auch versuchen, langfristig gesehen, auch durch eben viele Bildungsmaßnahmen, die ja schon im Kindergarten und dann in der Schule gelernt werden, dass du dort die Erziehung hin zur politischen Bildung eben auch besser stellst und die Bürgerinnen und Bürger einfach mündiger werden.
Ja, kann ich mitgehen. Das ist quasi der Ansatz, den ich auch kenne aus der Teamentwicklung. Und wenn Teams sich selbst führen und Führungsentscheidungen treffen, dann kannst du ja auch mit Anführungsstrichen kleinen Entscheidungen anfangen oder mit Entscheidungen, die jetzt noch nicht so einen wesensverändernden Impact haben. Ja, aber dann kannst du das ja entwickeln, dass man diese Mündigkeit, Reife und Erfahrung macht, was heißt es eigentlich, wenn ich als Bürger mich bei einer Bürgerentscheid mitbeteilige, ne? Ja.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich dann, ne, brauchst du ja auch die Resilienz, Einflussnahme zu erkennen, ne? Also das wirst du nie ausschließen können, ja, aber das ist ja dann immer so die Sorge,
Ist
aber
so, genau. Also auch
ja.
da sollte es Sicherheitsvorkehrungen geben und auch Aufklärung. Und es gibt halt schöne Verfahren, die Iren, die haben das vorgemacht, die haben damit große Erfolge erzielt oder gute Ergebnisse. Die haben vor ihren Entscheidungen einen Bürgerrat stattfinden lassen.
Ja.
Und da war eben das Besondere, dass das auch in der Bevölkerung stark wahrgenommen wurde. Es wurde übertragen, die Treffen von diesen Losbürgerinnen und Bürgern, die dann zu bestimmten Themen miteinander diskutierten, und zusammen haben sie dann ein Bürgergutachten geschrieben, worüber sie dann auch selber nochmal abstimmten, was ihnen die wichtigsten Themen sind, und das haben sie dem Parlament übergeben. Und das Parlament hat dann entschieden, dass das in einem Referendum an das Volk in einer Ja-Nein-Frage zurückgestellt wird, und dann
Ja.
durften alle entscheiden. Und
Ja.
so hatte das konservativ-katholisch geprägte Irland doch sehr progressive Entscheidungen getroffen.
Ja. Genau. Und gleichzeitig ist das Tun, ne, von solchen Prozessen letztlich, ja, wie du schon sagst, ist die größte politische Bildung und quasi Investition in die Entwicklung und die Investition in mündige Bürger, ne?
Also daraus erwächst dann eigentlich so ein Gesamtgedanke auch, wo man dann sagt, okay, ja, da hat's für mich Klick gemacht, dass das eben heutzutage in dieser konfliktreichen Welt mit Frieden doch noch viel mehr zu verbinden ist. Für mich war es immer so, okay, wenn wir hier die Demokratie in Deutschland noch mehr ausbauen und da das ausstrahlt, das in Europa und in der
Ja.
Welt eben weiter zunimmt, das wäre ja auch gleichzeitig friedlichere und ja, freundlichere Umgangsweisen miteinander auf dieser Welt entwickeln und die großen Probleme besser angehen, um sie zumindest irgendwie bewältigen zu können, ne? Und jetzt ist es aber so, dass es tatsächlich um Krieg und Frieden teilweise geht und wir da mittendrin stecken. Und wie schon gesagt, dass die Demokratie sich mit autoritären Systemen konfrontiert sieht und im Moment weltweit auch weniger dasteht als eben Menschen, die in autoritären oder sogar in Diktaturen leben.
Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann habe ich jetzt eine Idee, warum das Frieden auf dich, für dich obendrauf kam. Also ich habe dich ja so verstanden, dass du durch dein Studium und überhaupt Demokratie bewegt bist und sagst, du möchtest demokratische Beteiligung und Gestalten aus der Gesellschaft, aus dem Bürgertum heraus fördern, unterstützen. Und beim Tun hast du dann gemerkt, es ist ja wichtig, dass wir, wenn wir in diese Dialoge und Auseinandersetzungen und Austausch von Meinungen und Perspektiven gehen, einen friedvollen Umgang haben, oder? Also, wir müssen die Fähigkeiten entwickeln. Wie können wir das tun? Im Miteinander und nicht mit Strategien des Gegeneinanders, wie wir es quasi durch die Polarisierung, Spaltung, Eskalation bis hin zu nationalen Kriegen wieder beobachten können.
Ja, durchaus schon. Ich habe da früh mich auch für die Vereinten Nationen und deren Demokratisierungsprozess interessiert. Das ist zum Beispiel, das sind Altgedanken aus den 1950er Jahren, auch, also kurz nach und auch während der Gründungsphase der Vereinten Nationen, dass es eben da schon Ideen eines demokratisch gewählten Weltparlaments gab. Also, dass du schon den Föderalismus weltweit behältst, jetzt nicht die Weltregierung in dem Sinne, dass die über alles herrschen, die ja vormals, nein, in einem sozusagen wie die Europäische Union nur halt noch demokratisch ausgeschaltet als logische Übersetzung für die Weltebene und nach dem Subsidiaritätsprinzip aufgebaut und dass eben auch die Weltbevölkerung für Weltthemen demokratische Mitbestimmungsrechte bekommt und auch Weltparlamentarier wählen kann. Das ist wirklich tatsächlich so von der Logik, sage ich mal, oder der Theoriekonstrukt von Demokratie eben auch nötig, damit sich die gegen verschiedenen Ebenen gegenseitig eben auch gut befruchten und miteinander arbeiten. Wenn du jetzt, ja, es gibt genügend Beispiele, sei es jetzt weltweit agierende Konzerne, die dann Steuerschlupflöcher nutzen, wo Milliarden weggehen, die sich nicht an Klimaschutzbestimmungen halten. All das ist dann nicht gut genug reglementiert und wir kriegen das nicht hin, wenn Nationalstaaten da Eigenwege gehen und das Völkerrecht nicht, wenn sich dran halten. Nein, letztendlich war der eigentliche neue Aspekt, dich auf das Friedensthema zu gucken. Mein Stiefbruder und der vor 2 Jahren zu mir kam und sagte, er will Influencer für Weltfrieden werden. Und das fand ich so schön und so gut und auch so bewegend, dass er das sagte, dass ich dann ihm anbot, dass ich auch dabei mitmachen würde, um zu gucken, wie er das vielleicht erreicht und wie da der Weg hin ist, wie man eben eine Reichweite auch erzeugt als Influencer, dass das Thema Frieden viele Menschen erreicht. Und daraus ist dann diese Idee gewachsen, dass es ein Weltfriedensabkommen zwischen Individuen geben soll. Dass es mittlerweile gibt.
Also genau, also das heißt ja im Grunde, das Thema Frieden nochmal substanzieller anzugehen, oder? Also viel direkter.
So sind wir vorgegangen. Wir informierten uns, was gibt es, was ist die Friedensbewegung in Deutschland, wer ist das, wie sieht das in anderen Ländern aus, was gibt es, was ist bei den Vereinten Nationen und das ist so unfassbar viel, plus die Religionen. Die ganze vielen ehrenvollen, sinnstiftenden Institutionen, Organisationen, Initiativen, Unternehmen und ganz viele beschäftigen sich damit, ganz viele arbeiten dafür. Und was wir aber nicht fanden, ist eben die Idee, dass es ein Weltfriedensabkommen gibt, das beim Einzelnen anfängt, dass ich selbst sage, ja, ich möchte Weltfrieden. Und versuche meinen Teil, wie auch immer der aussieht, dafür zu leisten. Und wenn das andere auch noch so sehen, dann schließen wir sozusagen einen Pakt. Und wenn das wächst und größer wird, dann kriegen wir das Thema besser gehoben und vereinen alle, die sich damit beschäftigen, unter einem großen Dach, so in einem langen Satz mal zusammengefasst.
Und wie würde sich das dann in eurer Vorstellung zeigen? Also, woran würden wir das erkennen, dass Menschen im Sinne des Weltfriedens handeln?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann es noch gar nicht so sagen. Ich weiß, dass manche Menschen, die schreiben uns, dass diese Idee und auch das Konzept, was wir bis jetzt damit anbieten, das ist sozusagen, wir haben 10 Artikel geschrieben, so ethische Grundsätze, ist alles nichts Neues. Und das ist so ein bisschen so eine Alltagshilfe, da ist jeder Artikel nicht länger als 3, 4 Sätze zu den Oberthemen, dass man die sich einfach durchlesen soll. Hoffentlich, wenn man dran denkt, oder dass man die sich an Schrank oder im Zimmer oder an den Kühlschrank hängt, ab und zu mal überliest und eben sich das bewusst macht. Und durch diese Bewusstmachung dessen, strahlt es ja auch auf deinen Alltag ab oder kann es abstrahlen und dein Verhalten kann sich ändern. Und du nimmst bewusst auch Konfliktsituationen wahr. Und das ist eben, fängt eben unser Konzept bei einem selbst an, im Umkreis von einem selbst, in der Familie. Und wir gehen eben auch ein, dass es eben auch Kommunikationsmethoden gibt, die eben ja friedlicheren Umgang befördern. Und der Gedanke geht dahin, dass man eben durch diese Gemeinschaft auch Hilfsplattformen aufbaut, ja? Also Kommunikations-, Beteiligungs- und Hilfsplattformen, sodass diese Gemeinschaft der Unterzeichnerinnen vom Weltfriedensabkommen eben auf eine Frage, wenn ein Mensch in einer bestimmten Situation für seinen Frieden Hilfe braucht, dass man darauf reagiert. Und wenn die Gemeinschaft groß genug ist, heißt die Chance auch größer, dass man Hilfe anbieten kann.
Ah, verstehe. Ja. Also was Aktionen angeht, ins Handeln kommen quasi, dass man darüber Gleichgesinnte finden kann, wo man weiß, okay, die haben sich auch dazu committed, wir ziehen an einem Strang sozusagen. Also Vertrauen.
Das ist die Community, die sagt, wir wollen Weltfrieden.
Ja.
Und das haben jetzt 118 Menschen unterzeichnet. Wir haben
Ja.
im März begonnen und
Ja.
wir trommeln da nicht. Also dafür fehlen uns auch Kapazitäten.
Das
Es
darf
geht nur, jeder
organisch
macht,
wachsen.
was er kann. Manche haben
Genau.
größere Verteiler. Es gibt auch
Ja.
Wissenschaftler,
Ja.
Friedensaktivisten.
Ja.
Und ja, und auch aus der Kirche heraus gibt es Bewegung, sodass das so langsam wächst. Und wir da, und wir danken, genauso danke ich dir ja, dass wir das hier machen. Also ich spreche da super gerne viel drüber und wo
Ja.
es eben geht und wann es geht. Und im Kern ist es eben wirklich so, dass diese Community ab einem gewissen Punkt und ab der Möglichkeit, dass sie miteinander auch tatsächlich gewillt ist und arbeiten kann, wie durch so eben eine digitale Plattform, die das ermöglicht, dass wir dann eben Frieden geben können oder
Ja.
Frieden auch anders arbeiten. Das kann auch Lobbyarbeit sein.
Ja.
Aber prinzipiell, wenn du Unterzeichner bist, dann hast du dieses Abkommen unterschrieben und da steht das halt auch drin, dass du versuchst, Frieden in die Welt zu bringen.
Ja.
Ja.
Und das andere ist ja, das war das Community-Thema, und das andere war einfach wirklich einfach, sag ich mal, durch die 10 Artikel, die ihr aufgeschrieben habt, zu denen man sich quasi committet, dass man als einzelner Mensch einfach in die Reflexion kommt und darüber nachdenkt, wie will ich eigentlich
Genau.
miteinander und gemeinsames, ich sage mal, demokratisches Zusammenleben gestalten, nicht?
Genau, also wir haben so einen 1,5-jährigen Schreibprozess hinter uns. Ich würde mal sagen, da haben am Ende etwa 50 Menschen auf irgendeine Art und Weise dran mitgearbeitet. Es wurde noch mehr Menschen angeboten. Also ich weiß nicht genau, vielleicht so um die 80, die das erreichte insgesamt, aber so 50 Rückmeldungen gab es und man kann das dann so sehen und dann wurde es eben der Kreis immer kleiner von denen, die immer mehr mit reingaben. Und am Ende war das aber so ein Entwicklungsprozess von einem Exposé, so einem Sechsseiter, das die ganze Idee und das Vorhaben beschreibt. Da waren so beteiligt zwischen 10 und 15 Leute. Ja, und wir haben uns viele Male getroffen letztes Jahr. Wir haben eine Tagung gemacht, eine zweitägige, wo das Thema Oberthema war und wo auch 30 Menschen dabei waren, von Schülerinnen bis zum hohen Alter, einem 88-Jährigen und dazwischen, sodass wir all das sozusagen besprachen, sammelten und dann am 21. März an einer Auftaktveranstaltung präsentierten und seitdem dann Unterschriften sammeln. Dazu haben wir eben auch eine Homepage aufgebaut
Hm.
und da kann man dieses Weltfriedensabkommen lesen und wenn man mag, unterzeichnen, mit uns in Kontakt kommen und darüber soll dann auch, so hoffen wir, es bald auch eine Beteiligungsplattform geben, sodass der Austausch besser wird, leichter wird zwischen den Unterzeichnern und auch Interessierten.
Ich denke gerade, ne, also ein Spruch von mir ist ja, Fähigkeiten entstehen, wenn man sie braucht, ne? Und wenn ihr dann so eine Plattform habt, eine Community, dann ist es ja auch ein Raum, wo Menschen quasi dann im Miteinander experimentieren können, diese 10 Artikel quasi zu praktizieren, oder?
Durchaus, ja. Also ein Artikel hebt schon auch das Lernen von Methodiken wie zum Beispiel gewaltfreier Kommunikation hervor. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wir einen gewaltfreien Kommunikationscoach, also einen GFK-Coach haben und der bietet dann auch an, dass man sich mit dem Thema und diesen Kommunikationsformaten eben verbindet und auch versucht damit ja, umzugehen zu lernen.
Ja, ich sehe gerade Artikel 7. Nonviolent Conflict Resolution and Reconciliation. Also gewaltfreie Konfliktklärung und Reconciliation ist quasi Heilung, nein.
Ja, Versöhnung sagen wir.
Versöhnung, genau.
Genau, gewaltfreie Konfliktlösung und Versöhnung, genau.
Genau, ja. Und jetzt gehe ich noch mal eine Etage tiefer. Wie kommen, also jetzt hast du das studiert und ich hatte das als Kind schon UN und so weiter beschäftigt. Wie kommt es, dass dir das wichtig ist? Oder andersrum gefragt, warum ist dir Frieden und Demokratie wichtig?
Ja, sicherlich ist das alles auch intrinsisch, dass man sagt, okay, man möchte ja in Frieden, Sicherheit, Wohlstand und mit Freude und Glück sein Leben leben. Und das ist eben, ich glaube, das Wort Glück, dass es einem so gut geht, dass ich die Möglichkeiten wahrnehmen konnte, wie auch immer sich das ergab. Es war dann am Ende einfach Interesse an dem großen Themenfeld Soziologie, weil das damals in meiner Erinnerung so war, dass ich sehr viele Fragen im Rucksack mit mir rumtrug und so ein Studium eine hervorragende Möglichkeit ist, viele Fragen zu beantworten auf sehr vielen verschiedenen Wegen und Soziologie guckt halt auf alles und das war hilfreich und der Gedanke war auch immer, okay, das ist hier auch ein großes Glück, dass man in dieser Gesellschaft so hier aufwachsen kann. In Frieden und Wohlstand und dass es einem gut geht und die Bilder, die seit der Kindheit einen begleiten von anderen Teilen der Welt, zeigt einfach, dass man dieses Glück irgendwie versuchen sollte zu teilen.
Also so die Frage, was brauchen Menschen, um glücklich miteinander leben zu können und wie müssen sie sich dazu organisieren, ne? Oder?
Genau.
Ja.
Ist es und das führt dann in dieser komplexen Welt eben auch zu komplexen Systemantworten
Ja.
und naja, und zu größeren Überlegungen, wie man Bewegung hinbekommt, die das dann umgesetzt bekommen.
Ja.
Alles schon da gewesen und alles dauernd im Prozess, nur ja, manches ist stark ideologiebelastet, manches führt
Ja.
in autoritäre Formen, also.
Genau. Also ich steige mal kurz drauf ein, zu dem Impuls, den du gerade gegeben hast. Ja, alles schon mal da gewesen. Ich habe vor 20 Jahren schon angefangen zu denken, irgendwie brauchen wir eine Renaissance der Aufklärung, wenn man sich die Entwicklung angeschaut hat. Und aktuell lese ich ja viele Bücher zum Thema Bildung und Entwicklung von Menschen. Und da gibt es ein Buch von der Leni Rachel Anderson, Nordic Secret, wo sie beschreibt, wie die skandinavischen Nordic-Länder das gemacht haben in den letzten 200 Jahren. Die halt sehr inspiriert sind von den deutschen Philosophen aus dem 17., also 18. und 19. Jahrhundert, die das alles ja schon, wie du gerade auch sagtest, 1950 wurde UN und so schon gedacht und so weiter, schon einmal gedacht haben und wir das im Grunde nochmal, also wenn wir so reden, habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich die Gedanken von vor 200 Jahren teilweise wieder aufgreifen und jetzt neu denken. Weißt du?
Also Sebastian, das trifft es ganz gut. Auf unserer Auftaktveranstaltung war ein Politikwissenschaftler, der einen Vortrag hielt, der Tobias Metzler, und der hatte das Thema Weltordnung, Weltstaat oder Weltgesellschaft, Betrachtung zu Immanuel Kants und Kang-Yu-Weis Friedensvision. Und natürlich zum ewigen Frieden von Immanuel Kant liegt eben hier zugrunde das Weltbürgerrecht und aber auch Empathie, universelle Menschenwürde, Demokratie, Republikanismus, Völkerbund, Weltstaat, Weltgesellschaft und der chinesische Philosoph, der etwas sozusagen jünger war als Kant, der noch bis in das 20. Jahrhundert lebte. Da war eben der Vergleich gezogen, dass sie sich sehr, sehr nah waren von ihren Gedanken, obwohl sie sich nicht kannten.
Was war sein Gedanke? Kanye West hieß der, ne?
Ja, also da gab es eben auch ein abgestuftes Friedenskonzept und der hat auch eine Vergesellschaftung gesehen und die Demokratie und auch den Weltstaat und die Weltgesellschaft. Und alle Menschen sind Geschöpfe des Himmels. Und deshalb haben auch alle Menschen Freiheitsrechte, die ihnen der Himmel geschenkt hat. Ja, also ein großes
Und ich
Gleichheits.
finde gleichzeitig halt spannend, also ich nehme ja dann gerne den Begriff, ist so meine These, also wenn wir Frieden möchten, dann braucht es, glaube ich, auch die Fähigkeit, mit Vielfalt umzugehen.
Ja.
Und wenn du sagst, alle sind irgendwo gleich, haben die gleichen Rechte vom Himmel gegeben, dann wäre ein Aspekt von Vielfalt auch, dass es Menschen gibt, die das genau anders sehen, weißt du, so nach dem Motto Gesetz des Stärkeren und man muss sich durchsetzen und so weiter. Was für mich ja das Geschenk ist von Entwicklung, weil ich dann gechallenged werde, weißt du, was ich meine? Und die Frage ist ja, wie gehe ich dann damit um? Das ist ja diese Polarität, finde ich, weißt du? Also ist für mich auch so der Unterschied zwischen friedensbewegt und Pazifismus nochmal so die Unterscheidung, weißt du, was ich meine?
Ja, also gut, das ist eben, tatsächlich haben wir uns über das auch Gedanken gemacht. Und unsere 10 Artikel geben eigentlich ein breites Spektrum, so ein ethisches Grundgerüst für fast alles her, um da auch gerne dann vertiefend einzusteigen. Aber das ist schon mal so ein kleines Leitbild. Und wir haben zum Beispiel in Artikel 8 auch das Recht auf Selbstverteidigung. Also so ein Angriffskrieg geht nicht. Und das ist dann auch so, dass du mit Selbstverteidigung reagierst. Ja, also du kannst da nicht einen reinen Pazifismus vorbringen in einer Welt, wo es Waffen gibt, die in den falschen Händen liegen. Und sich dann zu opfern, ohne dass danach eine Konsequenz entsteht, sondern dass der Stärkere mit der Waffe alles unterjocht. Also, solange wir nicht dann diese Weltpolizei haben, die alle Waffen eingesammelt hat und für absolute komische Notfälle Waffengewalt vorsieht, geht es nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen in Bezug auf VN-Charta, ne? Schön, wenn du die VN-Charta hast, aber sich dann Beteiligte nicht mehr dran halten, ne? Also
Ja.
genau. Das ist ja das Risiko immer, ne? Und welche Konsequenzen ziehen wir dann daraus, nicht? Wenn wir uns
Also
da.
klar, wir haben hier Riesengedanken. Das ist ja jetzt nichts Neues. Es ist nur, dass wir überrascht sind, dass wir diese Überlegung als Graswurzelrevolution tragen, dass es das nicht so institutionalisiert gibt. Es gibt aber auch nicht die Weltbevölkerung, die Zivilgesellschaft, die zusammen irgendwie was anschieben kann. Diese Institutionalisierungsstufe fehlt uns irgendwie auf der Erde. Und das ist ein Verknüpfungspunkt, der eigentlich genau mit den richtigen Begriffen ansetzt, denke ich, denn da könnten sich die meisten drunter finden, auch unter dem allgemeinen ethischen Anspruch. Und was haben wir jetzt zum Beispiel eben auch unter Artikel 9? Die Zivilcourage und gelebte Solidarität. Das ist ja ein Pflichtbewusstsein, sich für Schwächere und Menschen, denen es dreckig geht, gerade in autoritären Staaten und Diktaturen, dann auch einzusetzen. Das machen noch ganz viele. Aber hier ist der Gedanke, dass wir uns noch mehr zusammentun, um noch mehr Kraft aufzubauen, um dann Hilfe leisten zu können.
Genau, also wenn ich dich richtig verstehe, da geht es vielmehr darum, also um Verbindung und Verbundenheit von Menschen, die quasi diese Prinzipien, dieses Agreement teilen. Und bei mir ist dann, ich habe dann immer das Bild vor Augen einer Waage, ne? Und ich sag auch immer, wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Also quasi, wenn wir jetzt, sag ich mal, diesen Fall von Demokratien sehen, also dass die Demokratien zusammenbrechen, weil es autoritäre Strömungen in diesen Staaten gibt oder quasi Kriege entstehen, dann ist das ja eine Waagschale und dann ist die andere Waagschale, sag ich jetzt mal, ich setze mich ein für Frieden, für Prinzipien, die quasi ein anderes Miteinander erzeugen. Und Das ist ja die Entscheidung, die ich treffen kann, wo ich meinen Ball quasi reinlege oder meine Aufmerksamkeit, mein Gewicht. Und wenn ich zurückkomme zu diesem, wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht, ist so meine Beobachtung, dass wenn halt alles so düster und dunkel aussieht, dass in dem Moment gleichzeitig quasi das halt auch das aktiviert, was wieder ein Gegengewicht dazu ist, weil man diesen Mangel oder diese Sorge merkt und dann irgendwann ist man so resigniert, dass man sagt, so, und jetzt will ich dazu beitragen, dass es wieder friedvoller wird, zum Beispiel, oder?
Ja, das kann sein, aber es im Moment, ja, ich weiß auch nicht dazu, weiß ich gerade nichts zu sagen.
Ja, was ich damit meine, ist eigentlich, dass, also selbst wenn es halt, sag ich mal, bewertet schlecht aussieht, liegt da drin ja ein Geschenk drin, dass es andere Dinge, Ressourcen aktiviert, die sonst, also nehmen wir mal unsere Friedensdividende, weißt du, wir sind so bequem und sagen, haben so gelebt, haben uns, Demokratie war für uns selbstverständlich, sind damit aufgewachsen, müssen wir uns nicht drum kümmern. Und auf einmal merken wir, oh wow, was geht ab, ja?
Ja.
Und Menschen werden bewegter und fangen an, sich zu organisieren und es passiert etwas, was vor 15 Jahren in der Art vielleicht noch nicht so war, weißt du, ich meine?
Ja, na klar, der Druck steigt und die Geschwindigkeit von Menschen, wenn ich das jetzt mal so sagen würde, auch ist halt auch immer in welche Richtung, ja. Also wir
Ja.
haben Wahlergebnisse von extremistischen Parteien, die gab es noch nie.
Ja.
Die sind ultra gefährlich. Das ist eben so ein ganz schmaler Grat, das kann auch einfach
Ja.
abkippen. Und die Gefahr ist ja gerade, das sehen vielleicht ganz, ganz viele Menschen ähnlich mit dem Friedensbegriff und dem Wunsch nach Frieden und Sicherheit. Ja, aber wenn du das System nicht hinter dir steht, sozusagen, dass das auch fördert, sondern
Genau.
eben nur seine Interessen und danach eben Menschenrechte, Menschenwürde, und andere Rechte mit Füßen tritt,
Ja.
dann kommst du leider im Autoritarismus an. Und da kannst du
Ja.
nicht mehr viel machen. Das wissen wir. Und dieses Leid ist unfassbar groß und vorherrschend und kommt. Und dann kommt noch die Digitalisierung da drauf, die sozusagen, das ist schon ein sehr schmaler Grat, wo wir uns gerade bewegen. Und tja, und wir sind sehr klein. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn das erstmal sich verbreitet und bekannter wird. Es ist nur dann immer auch die Übersetzung dahin, wie kommst du dann ins Handeln? Und ich sehe
Genau.
da jetzt echt tatsächlich erstmal nur so eine Beteiligungsplattform, so eine Hilfeplattform, so eine Art eBay-Kleinanzeige, wo man reinschreibt, was man braucht und wer was geben kann. Und ja, und da prinzipiell wundert man sich, dass das alles so ist, aber wenn man jetzt sich die letzten 150 Jahre der Menschheit anguckt, dann ist das eher alles so wahnsinnig schnell und groß. Wo man es halt merkt, ist halt der Klimawandel.
Genau. Das macht natürlich jetzt nochmal ein anderes Feld auf. Genau. Ja, was habe ich gerade gedacht, als ich dir zugehört? Oder was war meine Resonanz? Wenn lange nichts kommt, dann frage ich immer, was noch?
Also ich würde jetzt gerne noch einfach einladen, dass man auf die Homepage geht, auf worldpeaceagreement.org. Und auf jeden Fall würde ich auch mich gerne bedanken bei allen, die das bisher jetzt so ermöglichten. Vor allen Dingen meinen Kolleginnen und Kollegen von dem Leitungsteam vom Demokratieforum Waldeck-Frankenberg. Das ist die Cornelia Gliem und die Claudia Engler und der Matthias van der Minde, aber auch Jürgen Damm und Hartmut Wecker und Philipp Wecker. Das sind alles Menschen, die haben das in den letzten Monaten sehr stark begleitet. Ulrich von Nathusius und mein Bruder Peter Sauthoff. Also, wir haben echt viel versucht und sind jetzt sehr froh, dass wir so weit gekommen sind und auch täglich Menschen das unterschreiben. Und wir kennen die nicht.
Und was bedeutet das für dich persönlich, diese Arbeit zu machen und dass du diese Zusammenarbeit mit den Menschen, die du gerade genannt hast, erlebst?
Also ja, das ist ein großer Dank, dass wir es schaffen, gemeinsam auch in intensiver Arbeit und jetzt in stetiger Arbeit an so einem doch utopisch großen Projekt zu arbeiten, das von unten wachsen soll und dass wir auch selber die Möglichkeit zur Reflexion dessen, uns bewusst machen, dass eben Frieden bei uns selbst anfängt und dass sozusagen das Vorleben, dass wir da einladen, einfach mitzumachen, um zu gucken, was da dann wächst.
Genau, also quasi den, ihr setzt den Samen und du bist gespannt darauf, wie sich das entwickelt, hä?
Genau, ja. Ich meine, das ist spannend. Das ist jetzt in meinen Erfahrungen auch aus der Demokratiebewegung. Zum Beispiel gibt es die We the Peoples-Kampagne, wir, die Völker, die ersten drei Worte der UN-Charta. Und das sind halt ganz konkrete Handlungsmaßnahmen, die über 350 NGOs weltweit fordern, nämlich eben diese parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen, aber auch eine Weltbürgerinneninitiative, also als erste Stufe der direkten Demokratie auf Weltebene. Weltbürgerräte und also, dass aus der ganzen Welt Menschen per Losverfahren gezogen werden, um zusammenzukommen und zu einem Thema sich eine längere Zeit über mit zu beschäftigen, um dann also einen Bürgervorschlag, also ein Bürgergutachten zu erstellen und das halt für Weltthemen und dann parlamentarisch das zu beschließen und dann umzusetzen in Weltrecht. Ja.
Da höre ich raus, ne, dieses auch schon politische Denken, soziologische, strukturelle Denken, ne, also dieses große und diese, ah, ich würde möchte gar nicht Utopie sagen, aber also die Vision ist klar, ne? Und gleichzeitig merke ich, es ist ja auch wirklich dieses ganz Kleine, ne? Ich glaube, das ist so bei mir angekommen, was ich vermute, was dich bewegt, ist einfach Menschen dazu zu inspirieren, sich damit auseinanderzusetzen, was ihnen wichtig ist, im Miteinander und das Le Miteinander leben zu gestalten. Und dass sie darüber reflektieren und du sie einlädst oder ihr sie einladet zu sagen, und das möchten wir friedvoll machen. Und das sieht dann zum Beispiel eine Idee, eure Idee, so und so aus. Und es kann auch anders aussehen. Und wie gehen wir darüber in der Vielfalt, in den Dialog, dass wir unser Zusammenleben gemeinsam auf Augenhöhe gestalten, oder?
Ja.
Fühlt sich gerade an, als könnten wir es an der Stelle rund machen, oder?
Ja, finde ich auch.
Okay, dann habe ich meine zwei abschließenden Fragen.
Gerne.
Die erste ist, gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, zu dem, was du gerade quasi auch schon gesagt hast?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen, die das hier hören, sich die Seite angucken und sich überlegen, das Weltfriedensabkommen mitzuzeichnen.
Und die zweite, letzte Frage ist, wie war es für dich beim Empathieschenker und wie gehst du raus?
Ja, Sebastian, es war sehr schön bei dir, weil du hast mit deinem Podcast einen sehr schönen Kanal Empathie zu schenken. Und ich gehe frohen Mutes raus. Und für mich war es ja jetzt auch, ich glaube, das erste Mal über das Weltfriedensabkommen einen Podcast zu halten, als Premiere. Und ich freue mich, wenn wir auch in Kontakt bleiben.
Dann danke ich dir, lieber Markus, dafür, dass du dich mir gezeigt hast mit dem, was dir wichtig ist und dich bewegt.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Danke dir auch.
Das war Episode 123, Demokratie und Frieden, das World Peace Agreement. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.